Schön, dass du heute wieder dabei bist. Wir haben uns für unsere heutige tiefgreifende Analyse ein Thema vorgeknöpft, das uns alle auf die eine oder andere Weise geprägt hat.
Ja, definitiv.
Lass uns direkt zu Beginn ein kleines gedankliches Experiment machen. Wenn du jetzt gerade mal die Augen schließt oder, falls du Auto fährst, sie bitte offen lässt, aber in Gedanken einfach mal zurückgehst.
Mhm.
Wie hast du deine eigene Schulzeit in Erinnerung? Welches Gefühl kommt da hoch? War das für dich ein Ort der endlosen Neugier, an dem du jeden Tag freudig etwas Neues entdeckt hast?
Schön wär's.
Eben. Oder erinnerst du dich eher an das mulmige Gefühl im Bauch vor einer Matheprüfung, an den puren Stress, den ständigen Druck und vielleicht auch an die soziale Überforderung auf dem Pausenhof?
Vermutlich liegt die Wahrheit für die meisten von uns irgendwo dazwischen.
Genau. Aber genau diese Frage, wie es Jugendlichen in der Schule eigentlich wirklich geht, schauen wir uns heute ganz genau an.
Und wir stützen uns dabei auf eine extrem spannende Datengrundlage. Wir haben hier nämlich eine druckfrische Pilotstudie aus dem Oktober 2025 auf dem Tisch.
Mhm, ganz frisch.
Durchgeführt wurde das Ganze von der Fachhochschule Nordwestschweiz im Auftrag des Schulamts Liechtenstein.
Und wir betrachten hier nicht einfach nur eine kleine, zufällige Stichprobe.
Nein, überhaupt nicht.
Es geht um eine sehr detaillierte Erhebung zur psychischen Gesundheit von Schülerinnen und Schülern im sogenannten Zyklus 3.
Also die Real- und Oberschulen.
Exakt. Das umfasst im Fürstentum Liechtenstein grob gesagt die Altersgruppe der 11- bis 17-Jährigen.
Und unsere Mission für heute ist es, diese Daten wirklich lebendig zu machen. Wir wollen verstehen, was da eigentlich hinter den Kulissen passiert. Ja, weil die Studie einen sehr cleveren Ansatz gewählt hat.
Genau, sie hat nämlich nicht nur die Jugendlichen selbst befragt, sondern auch die Eltern und das Schulpersonal, also Lehrkräfte, Schulleitungen und die Schulsozialarbeit.
Wir haben hier also drei völlig unterschiedliche Blickwinkel auf exakt dieselbe Realität.
Wie erleben die Jugendlichen ihren Alltag? Was glauben die Lehrkräfte zu sehen? Und was spüren die Eltern zu Hause am Küchentisch?
Eine sehr explosive Mischung, wenn man sich die Ergebnisse anschaut.
Okay, lass uns das mal auspacken. Wenn wir uns die nackten Zahlen zum Wohlbefinden ansehen, gibt es dann nicht auf den ersten Blick eine ziemlich positive Überraschung?
Ja, absolut. Wenn man sich die allerersten Überschriften der Daten anschaut, könnte man sich fast entspannt zurücklehnen.
Weil die Zahlen so gut klingen?
Genau. Rund 80% der befragten Schülerinnen und Schüler geben nämlich an, mit ihrem Leben eher bis sehr zufrieden zu sein.
80%?
Ja. Und sogar 2/3 beschreiben ihren eigenen Gesundheitszustand als gut bis ausgezeichnet. Man könnte die Akte also fast zuklappen und sagen, wunderbar, unser System funktioniert, der Jugend geht es prächtig.
Aber ich nehme an, wenn man etwas genauer unter die Oberfläche schaut, sieht das Bild nicht mehr ganz so rosig aus, oder?
Genau da liegt der Haken. Die Forschenden haben sich nicht mit dieser allgemeinen Frage zufrieden gegeben, sondern ein Instrument namens WHO-5 genutzt.
Das ist so eine Art psychologischer Standardtest, richtig?
Richtig. Das musst du dir wie ein ganz präzises Stimmungsthermometer vorstellen. Es fragt nicht, wie geht es dir generell im Leben, sondern ganz konkret, wie war deine Stimmung in den letzten 2 Wochen?
Und da kippt das Bild.
Massiv plötzlich war nur noch etwa die Hälfte der Jugendlichen in dieser Zeit in einer mittleren oder guten Stimmung. Das ist ein extremer Einbruch im Vergleich zur allgemeinen Lebenszufriedenheit.
Nur noch die Hälfte, wow.
Ja, und um das noch weiter einzuordnen, das sind rund 15% weniger als bei gleichaltrigen Jugendlichen in der Schweiz bei einer vergleichbaren Erhebung aus dem Jahr 2022.
Das heißt, jeder zweite Jugendliche in diesen Schulen läuft eigentlich mit einer getrübten Stimmung durch den Alltag. Gibt es da bestimmte Gruppen, die besonders stark betroffen sind? Wir reden hier oft von den Schülern, als wären sie alle gleich.
Das ist ein extrem wichtiger Punkt. Die Schüler als homogene Masse, die gibt es nicht. Was hier faszinierend ist, sind die tiefen demografischen Gräben. Vor allem, wenn wir uns die Geschlechter ansehen.
Also Jungs im Vergleich zu Mädchen?
Genau. Bei fast allen Indikatoren zur psychischen Gesundheit weisen die Jungen deutlich positivere Werte auf als die Mädchen.
Mhm.
Wenn wir uns das Thema Stress ansehen, und dafür gibt es in der Forschung ja standardisierte Fragebögen, wird es wirklich alarmierend.
Was sagen die Zahlen da?
Rund 40% der Mädchen berichten von starkem Stress.
40%?
Ja. Das ist exakt doppelt so viel wie bei den gleichaltrigen Jungen.
Doppelt so viel? Warum ist das so? Steht dazu etwas in den Daten oder wie erklärst du dir das?
Die Studie selbst liefert uns primär die Zahlen. Aber wenn wir die Entwicklungspsychologie hinzuziehen, sehen wir, dass Mädchen in diesem Alter oft ganz anderen gesellschaftlichen Erwartungen ausgesetzt sind.
Also Perfektionismus und so weiter.
Genau. Perfektionismus, der soziale Druck, es allen recht zu machen und oft auch eine stärkere Verinnerlichung von Konflikten. Jungen reagieren auf Stress häufig eher nach außen, während Mädchen ihn nach innen richten.
Verstehe.
Und dann haben wir noch einen zweiten gewaltigen Graben. Das Alter.
Lass mich raten, je älter sie werden, desto schlimmer wird es.
Exakt. Die 16- bis 17-Jährigen schneiden bei fast allen Parametern am schlechtesten ab. Sie haben die tiefsten Werte beim Wohlbefinden und erleben den meisten Stress.
Weil es da auf den Abschluss zugeht?
Richtig. Das ist die Phase, in der es ernst wird. Es geht um den Übergang. Die Lehre, weiterführende Schulen. Es ist eine Zeit geprägt von massiver Ungewissheit.
Finde ich eine Lehrstelle? Reichen meine Noten?
Genau diese Fragen. Wer bin ich eigentlich? Dieser immense Zukunfts- und Leistungsdruck legt sich wie ein schwerer Schatten auf die Psyche der Jugendlichen.
Und wie zeigt sich dieser Schatten im Alltag, wenn wir jetzt nicht über abstrakte Stressskalen reden, sondern über das, was die Jugendlichen morgens beim Aufstehen fühlen? Was sind da die Hauptbeschwerden?
Auf Platz 1 steht mit weitem Abstand die pure Erschöpfung.
Erschöpfung.
61% der Jugendlichen geben an, dass sie täglich oder mehrmals pro Woche extrem müde sind.
61%? Das sind fast 2/3.
Ja, fast 2/3 der gesamten Schülerschaft. Dazu kommen dann bei 39% Konzentrationsschwierigkeiten und bei 38% ständige Gereiztheit.
Das ist eigentlich unvorstellbar.
Auch handfeste Schlafschwierigkeiten sind bei über 1/3 ein regelmäßiges, wöchentliches Problem.
Stell dir das mal vor, wenn du uns gerade zuhörst. Du gehst jeden Morgen an einen Arbeitsplatz, an dem du permanent müde bist. Du bist chronisch übermüdet, du kannst dich kaum konzentrieren, aber dein Chef erwartet von dir, dass du 8 Stunden lang still sitzt und hochkomplexe neue Dinge lernst.
Und dabei permanent bewertet wirst.
Richtig, unter ständiger Beobachtung. Das würde doch jeden Erwachsenen direkt in den Burnout treiben. Wie halten diese Jugendlichen das aus? Womit versuchen sie, diese ständige Erschöpfung zu kompensieren?
Hier wird es wirklich interessant. Die Daten zeigen uns ganz klar den primären Fluchtweg, und das sind die sozialen Medien. Das Smartphone ist sozusagen das digitale Pflaster für den Schulstress.
Okay, aber auf Instagram oder TikTok zu sein, ist ja heutzutage völlig normal für Teenager. Ab wann sagt die Studie denn, dass diese Nutzung zum Problem wird?
Es betrifft mehr, als man vielleicht hoffen würde. Knapp 13% der Schülerinnen und Schüler zeigen laut Definition eine problematische Nutzung sozialer Medien.
13%?
Bei den Mädchen sind es gut 14%, bei den Jungen 11%.
Und was sagen die Eltern dazu?
Spannend ist, dass die Eltern diesen Anteil bei ihren eigenen Kindern noch wesentlich höher einschätzen. Aber um deine Frage zu beantworten, was problematisch eigentlich bedeutet, es geht hier nicht um die reine Bildschirmzeit.
Sondern?
Es geht um Kontrollverlust. Die Forscher fragen zum Beispiel, vernachlässigst du regelmäßig deine Hobbys, weil du lieber scrollst? Nutzt du Social Media ganz gezielt, um negative Gefühle zu verdrängen?
Also echte Fluchtmechanismen.
Genau. Oder, und das ist ein sehr starker Indikator, lügst du deine Eltern oder Freunde darüber an, wie viel Zeit du am Bildschirm verbringst?
Gab es da nicht auch noch einen interessanten Unterschied, wie Jungen und Mädchen auf diesen digitalen Entzug reagieren?
Ja, das war sehr aufschlussreich. Obwohl die Mädchen insgesamt häufiger von problematischer Nutzung betroffen sind, schlagen die Jungen bei den Entzugserscheinungen stärker aus.
Wie zeigt sich das?
Sie geben häufiger an, dass sie sich extrem schlecht fühlen, geradezu unruhig werden oder sogar in handfeste Streitereien geraten, wenn sie ihr Smartphone mal nicht nutzen dürfen.
Wenn wir das jetzt mal mit dem großen Ganzen verbinden. Wir haben chronisch erschöpfte Jugendliche, die unter enormem Druck stehen und sich in die sozialen Medien flüchten. Welchen Effekt hat das auf ihre generelle psychische Verfassung?
Es entsteht eine toxische Abwärtsspirale. Die Analyse zeigt sonnenklar, je höher die problematische Nutzung, desto tiefer die Lebenszufriedenheit.
Mhm.
Desto schlechter die allgemeine psychische Gesundheit. Und ironischerweise, desto höher ist auch der empfundene Stress durch die Schule.
Das heißt, die Flucht ins Netz ist eigentlich ein Brandbeschleuniger.
Ein absoluter Teufelskreis. Du hast Schulstress, bist erschöpft, flüchtest dich auf TikTok, um abzuschalten, verpasst wertvollen Schlaf, weil aus 10 Minuten 2 Stunden werden.
Und am nächsten Morgen bist du noch müder.
Genau. Die Aufnahmefähigkeit sinkt, die Angst vor schlechten Noten steigt, der Stress wächst.
Und der Drang, sich abends wieder digital zu betäuben, wird noch größer.
Und das bringt uns zu dem Teil dieser Studie, der mich wirklich am meisten erschüttert hat. Wenn die Situation für die Jugendlichen so angespannt ist, was sehen dann eigentlich die Lehrkräfte? Die stehen doch jeden Tag vor diesen Klassen. Hier öffnet sich ein gigantischer Wahrnehmungsgraben. Wenn wir uns die Antworten des Schulpersonals ansehen, leben die fast in einer anderen Welt.
Wie meinst du das?
Halte dich fest. 96% des Schulpersonals glauben, dass sich die Jugendlichen an der Schule wohlfühlen. 96%.
Das ist ja fast Einigkeit darüber, dass alles in bester Ordnung ist.
Und 84% nehmen sie im Alltag als ruhig und entspannt wahr.
Ruhig und entspannt? Aber wenn wir uns an den Anfang unseres Gesprächs erinnern, die Jugendlichen sehen das doch völlig anders. Was berichten die denn konkret über ihr Gefühl von Sicherheit an der Schule?
Die dunkle Seite des Schulhofs liest sich leider ganz anders. 17% der Schüler fühlen sich an ihrer Schule nicht oder eher nicht sicher.
Fast jeder Fünfte.
Ja, knapp 30% geben an, dass sich andere regelmäßig über sie lustig machen. 20% sind Opfer von gemeinen Gerüchten.
Das ist heftig.
10% erleben physische Gewalt. Und 17% werden absichtlich von Gruppen ausgeschlossen. An der Oberschule ist dieser Wert tendenziell sogar noch etwas höher als an der Realschule.
Denk da mal einen Moment drüber nach, wenn du uns gerade zuhörst. Die Lehrkraft erzählt dir am Elternabend, dein Kind sei entspannt und alles sei friedlich. Aber dein Kind kreuzt in einem anonymen Fragebogen an, dass es Angst vor physischer Gewalt hat oder täglich ausgegrenzt wird. Sind die Lehrkräfte denn völlig blind?
Das wirft eine wichtige Frage auf. Aber wir müssen fair bleiben. Das Personal ist nicht blind. Aus den offenen Antworten der Mitarbeitenden geht hervor, dass sie sehr wohl differenzieren.
Inwiefern?
Sie berichten, dass das Klima innerhalb des Klassenzimmers meist als positiv empfunden wird. Dort haben sie die Kontrolle. Aber sie schreiben auch offen, dass es auf den Gängen und Pausenhöfen wesentlich rauer zugeht.
Also Gruppenbildung, Rassismus, Konflikte.
Genau. Und auch die Erschöpfung entgeht ihnen nicht. 65% des Personals sehen häufig müde Schüler. Sie sehen also Symptome, aber sie unterschätzen massiv, wie tiefgreifend diese Erlebnisse die Sicherheit der Kinder beeinträchtigen.
Es gibt ja noch einen weiteren blinden Fleck, und zwar beim Thema Leistungsdruck. Wie groß ist da die Diskrepanz?
Auch hier zwei völlig verschiedene Realitäten. 42% der Jugendlichen geben an, extremen Druck zu spüren, für gute Noten sehr viel leisten zu müssen.
Und das Personal?
Fragt man das Personal, stimmen dem nur magere 6% genau zu. Weitere 29% eher. Aber die Mehrheit nimmt diesen massiven Druck gar nicht wahr.
Wir haben vorhin kurz die Eltern erwähnt. Wie positionieren die sich in diesem Spannungsfeld?
Die Elternperspektive ist sehr interessant. Sie bewerten den Umgang der Real- und Oberschulen mit psychischen Problemen insgesamt erstaunlich positiv. Positiver als zum Beispiel Eltern am Gymnasium.
Woran liegt das?
Das deckt sich mit der Aussage des Personals, das sich relativ kompetent im Umgang mit diesen Themen fühlt. Es ist nicht so, dass niemand reden will. Das Problem ist, dass das innere Erleben der Jugendlichen oft unsichtbar bleibt.
Also, was bedeutet das alles? Die Studie belässt es ja nicht bei der Problemanalyse. Das Ziel ist es, ab dem Schuljahr 2027/28 ein nationales Monitoring aufzubauen. Was schlagen die Forschenden konkret vor?
Sie haben klare Handlungsempfehlungen formuliert und ein Schlüsselelement ist das Partizipationsproblem.
Also Mitbestimmung? Fühlen sich die Jugendlichen nicht gehört?
Überhaupt nicht. 80% der Lehrkräfte fühlen sich gut einbezogen. Aber nur 29% der Schülerinnen und Schüler haben das Gefühl, die Schule mitgestalten zu können.
Obwohl ihnen das wichtig wäre?
Sehr wichtig. Fast der Hälfte ist diese Mitwirkung extrem wichtig. Das Personal gibt selbst zu, dass nur 54% der Schüler wirklich aktiv beteiligt werden.
Es hängt also oft vom guten Willen einzelner Lehrpersonen ab.
Genau. Es ist nicht strukturell verankert. Die erste Lösung lautet daher, verbindliche Mitspracherechte für Schülerinnen und Schüler einführen. Strukturen schaffen.
Das leuchtet ein. Was ist die zweite Maßnahme?
Lebenskompetenzen trainieren, gezielte Förderung der Emotionsregulation und Stressbewältigung.
Besonders wichtig für die stark gestressten Mädchen, oder?
Und für die Übergangsjahrgänge. Sie müssen lernen, wie sie mit diesem Druck umgehen können.
Verstehe. Und wie gehen wir das Thema Social Media an? Das ist ja wie ein unsichtbarer Elefant im Raum.
Punkt 3. Klare Smartphone-Regeln. Die Schule muss ein sicherer Raum werden.
Einfach alles verbieten?
Nein, eben nicht. Der Umgang mit digitalen Medien muss aktiv diskutiert und reguliert werden. Gemeinsam. Sonst verlagert sich das Problem nur.
Und der vierte Punkt. Wir haben ja vorhin über Mobbing gesprochen.
Die aktive Bekämpfung von Mobbing. Fokus auf den Klassenzusammenhalt, um Ausgrenzung präventiv zu begegnen.
Gibt es da eine spezielle Zielgruppe?
Besonders Jungen. Die Studie zeigt, dass Jungen an diesen Schulen über weniger soziale Unterstützung durch Freunde verfügen als am Gymnasium. Die müssen hier erreicht werden.
Wenn ich mir das alles so anhöre, fasse ich mal pointiert zusammen. Die Schule ist ein absolutes zweischneidiges Schwert.
Das kann man so sagen.
Sie ist einerseits eine Hauptquelle für Stress und Leistungsdruck, aber andererseits hat sie das immense Potenzial, die wichtigste Ressource für die psychische Gesundheit der Jugendlichen zu sein.
Absolut. Wenn die Beziehungsebene und die Mitsprache stimmen.
Richtig. Das ist eine riesige Verantwortung für das System.
Und dazu möchte ich dir, wenn du uns jetzt zuhören solltest, einen letzten, vielleicht etwas provokanten Gedanken mitgeben.
Schieß los.
Wir haben gesehen, dass gutes Wohlbefinden die Grundvoraussetzung für erfolgreiches Lernen ist. Wenn unser Bildungssystem also primär auf akademischen Output und Notendruck fokussiert ist, sabotiert es dann nicht ironischerweise genau die psychische Grundlage, die ein Gehirn braucht, um überhaupt Informationen aufzunehmen?
Ein sehr guter Punkt.
Stell dir vor, wir würden Schulen nicht als Lernfabriken, sondern in erster Linie als Resilienzzentren designen. Wie würden unsere Stundenpläne dann wohl aussehen?
Das ist eine fantastische Frage, die wirklich zum Weiterdenken anregt. Vielen Dank für diese detaillierte Betrachtung der Daten. Und danke an dich fürs Dabeisein bei dieser Untersuchung. Vielleicht wirst du ja beim nächsten Spaziergang an einem Schulhof mal ganz genau einen Blick auf das, was dort passiert. Bis zum nächsten Mal.